Es gibt so Themen, die sich immer wieder neu in den Weg stellen. Neu in den Weg stellen, obwohl wir fest der Meinung sind, dass wir eigentlich genug darüber diskutiert haben, genug darüber in der Bibel gelesen haben, genug darüber gepredigt worden ist. Und außerdem sind wir fest davon überzeugt, ganz fest, dass alle genauso denken wie wir. Und eines dieser Themen ist, denke ich, die Einheit. Nach dem letzten Sonntag, der ja sehr anders war als sonst, an dem uns eben Nikolas über seine Arbeit berichtete, konnte man den Eindruck gewinnen, dass bei uns keine Einheit herrscht. Ich meine auch die Tatsache, dass Uli wegen der massiven Verantwortung, die er auf seinen Schultern spürte, vom Ältestenamt zurückgetreten ist, zeigt, dass wir nicht alle Themen, mit denen wir konfrontiert werden, gleich beurteilen, sondern in vielen Fällen sogar sehr weit auseinander liegen. Seid ihr damit einverstanden mit dieser Standortbestimmung? Heißt das denn aber, dass bei uns keine Einheit herrscht? Dass wir dem, was Paulus uns im Epheserbrief als Einheit darstellt, nicht gerecht werden? Oder heißt es vielmehr, dass wir uns intensiv darüber Gedanken machen müssen, von welcher Einheit Paulus denn überhaupt spricht? Ich behaupte, und das will ich versuchen jetzt auch zu unterlegen, dass bei uns sehr wohl Einheit in dem Sinne, wie Paulus es uns im Epheser 4 darstellt, herrscht. Ich lese Epheser 4. Ich glaube, das ist eine der vielgelesensten Stellen bei uns und das nicht zu Unrecht. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies: ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Petrus spricht hier vom Einssein in Jesus. Jesus selbst hat uns im Johannesevangelium in seinem hohen priesterlichen Gebet zur Einheit aufgerufen. Und das sind nicht nur die Apostel, zu denen er das gesagt hat. Jesus sagt, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und mit diesem Auftrag, mit diesen Worten im Hinterkopf, gründeten die Apostel die erste Gemeinde, von denen dann geschrieben steht, sie waren ein Herz und eine Seele, so heißt es, und diese in Einheit verbundene Gemeinschaft hat Staunen hervorgerufen. Sie hat etwas Anziehendes gehabt. Und das nicht deshalb, weil sie in allen Punkten einig waren. Denn es gab so viele verschiedene Auffassungen in der Gemeinde. Wir müssen uns mal vor Augen halten, wer da zusammenkam. Pater, Meder, Juden, Heiden. Aus allen Völkern kamen sie zusammen. Und wir sehen im Römer 14, was gelesen worden ist von Bärbel, wie unterschiedlich das war. Da kamen Menschen zusammen, die hatten die jüdischen Feiertage im Kopf. Da kam vielleicht ein Chinese, der das King-Ming-Fest feiern wollte, um seine Ahnen zu feiern. Und doch kamen sie zusammen. Und es gab so viele unterschiedliche Auffassungen, was gegessen werden darf. Ne? Wie gesagt, der eine aß kein Fleisch, der andere hat ihm das dann vorgehalten und so kam es dann zu Auseinandersetzung. Und doch haben sie nach außen Einheit gezeigt. Nach außen waren sie ein Leib. Oder schauen wir mal auf Apostelgeschichte 15. Ich glaube, das war ja ein zentraler Wendepunkt in der christlichen Gemeinde. Wenn dieses Apostelkonzil in Jerusalem nicht stattgefunden hätte, glaube ich nicht, dass wir heute Christen wären. Denn da ging es darum, ob den Heidenchristen dieselben Regeln auferlegt werden müssten wie den Judenchristen. Und das war. Die unterschiedlichen Meinungen sind nicht vereinheitlicht worden. Die Apostel haben keine einheitliche Lehre da vollzogen, sondern sie haben den Menschen, die als Heidenchristen zu Jesus kamen, eben gesagt, dass sie sich vom Blut enthalten sollen und dass sie ein gutes Leben führen. Aber sie haben ihnen nicht gesagt, sie sollen sich beschneiden lassen. Haben sie den Juden gesagt, dass sie sich nicht mehr beschneiden lassen sollen? Das haben sie auch nicht gesagt. Und ich denke, der wichtigste Satz in diesem Abschnitt der Apostelgeschichte 15 ist, Vers 11, womit die Apostel diesen Beschluss beschließen. Wir sind doch ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass wir, genauso wie sie, einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden. Wenn man sich das so ansieht, wenn man sich die Apostelgeschichte ansieht, die Briefe von Paulus, Timotheus und so weiter, dann wird man feststellen, dass in der Urgemeinde nicht unbedingt in allen Dingen von Einheit gesprochen werden konnte. Wie sieht es denn bei uns aus? Ich denke, da gibt es so viele Fragen, wo ich 5 verschiedene Leute fragen könnte und es 5 verschiedene Antworten geben würde. Fängt schon an mit der Frage der Musikinstrumente. Ne? Weil du es so schön gespielt hast. Nein. Ne? Frage der Rolle der Frau in der Gemeinde. Wir haben einen Weg gefunden, wie wir damit umgehen. Aber ich glaube nicht, dass wir eine einheitliche Meinung darüber haben. Frage, wie der Heilige Geist heute wirkt. Und dann auch die Frage des Volkes Israel in der Heilsgeschichte, über die wir letzte Woche gestolpert sind. Frage, wie gehen wir mit Weihnachten um? Führen wir irgendwo das Kirchenjahr ein, was wir auf keinen Fall wollen? Das sind Fragen, die ja so unterschiedlich ja, beantwortet werden können. Auch die Frage, welche Einflüsse wir von außen gelten lassen dürfen. Sehr unterschiedlich. Und dann frage ich mich, müssen wir in diesen Fragen Einheit haben? Muss jeder von uns, wenn er gefragt wird, genau dasselbe sagen? Und ich glaube, nein. In diesen Fragen müssen wir wirklich nur so weit Einheit haben, wie es für unser Zusammenkommen und unsere gemeinsame Arbeit, für unseren gemeinsamen Auftrag, den Glauben weiterzugeben und Einheit nach außen zu garantieren, notwendig ist. Auf jeden Fall dürfen aufgrund dieser Fragen weder einen Bruder, dürfen wir aufgrund dieser Fragen weder einem Bruder noch einer Schwester natürlich absprechen, Kind Gottes zu sein. Absprechen, dass Jesus ihr Herr ist. Ich habe nochmal so nachgedacht, wenn wir so Einheit schaffen wollen, was könnten wir denn da tun? Welche Wege könnten wir dann gehen? Wir könnten natürlich einfach Themen, von denen wir glauben, dass sie auf Widerspruch bei anderen stoßen, auslassen. Einfach nicht drüber reden. Wäre sicherlich eine Möglichkeit. Ich denke, das Ergebnis wäre aber eine tote Gemeinde. Eine Gemeinde, in der jeder seinen eigenen Weg geht, sozusagen sein eigenes Süppchen kochen würde. Eine Gemeinde, in der keiner wagen würde, eine Meinung, die vom Mainstream abweicht, zu äußern. Eine Gemeinde, in der Geschwister, die anderer Meinung sind, ausgegrenzt werden. Und dann die Frage, wollt ihr so eine Gemeinde? Ich auf keinen Fall und ich glaube auch keiner von euch. Unsere Gemeinde lebt von der Vielfältigkeit, genauso wie die Urgemeinde, die sich eben aus vielen Völkerschaften zusammengesetzt hat und dennoch Einheit im Glauben an Jesus hatte. Einigkeit in der Taufe, Einigkeit in der Führung durch den Heiligen Geist. Es gibt andere Möglichkeiten. Es wäre dann die Möglichkeit, dass alle Streitfragen zwischen Geschwistern, egal ob sie die Gemeinde betreffen oder nicht, durch die Ältestenschaft entschieden werden. Eben auch die Fragen, die sich nicht auf unser Zusammenkommen zur Ehre Gottes beziehen. Das wäre einfach und klar. Würde allerdings meiner Meinung nach den Ältesten eine noch schwerere Verantwortung auferlegen, als die von der Uli spricht. Ich glaube, es gäbe eine Gemeindediktatur, die in der Geschichte genau dazu geführt hat, dass einem einzigen Menschen die Last auferlegt worden ist, zu entscheiden, welches der Wille Gottes ist. Das hat zum Papsttum geführt. Wollt ihr in solch einer Gemeinde leben, in der nicht der Heilige Geist und die Liebe bestimmen, wie wir miteinander umgehen, wie der Wille Gottes in uns wirksam wird, sondern allein Urteile der Ältesten? Und damit schmälere ich nicht die Aufgabe der Ältesten oder die Verantwortung oder die Autorität. Denn es gibt genug Dinge, die wir als Älteste mitentscheiden müssen. Und unsere Aufgabe ist auch, die Lehre zu wahren. Da gibt es eine ganze Menge Dinge, die im Graubereich sind. Und es ist sehr schwer, da den richtigen Weg zu finden. Aber ich denke auch, das wäre keine Gemeinde, in der jemand von uns leben würde. Ich denke, der einzig richtige Weg ist der, den uns Paulus auch im Epheserbrief nennt. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Und dann das, was schon vorgelesen worden ist von Bärbel im Römerbrief. Denn keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tod und Leben der Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Und so wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Ich denke, wir wollen mündige Gemeinde sein, in der jeder von uns eine innige Beziehung zu Gott pflegen kann, pflegen darf und pflegen soll. Und in unseren Zusammenkünften wollen wir das demonstrieren, indem wir Gott loben und preisen von ganzem Herzen. Wir wollen und wir müssen uns über das, was uns bewegt, austauschen. Es gibt dabei sicher viele Dinge, in denen wir Einheit gewinnen müssen, aber eben nicht in allen Dingen. Und deshalb denke ich, absolutes Zentrum all unserer Zusammenkünfte muss der Herr sein, muss Jesus sein. Seine Vergebung, seine Liebe müssen eben unsere Herzen bewegen und so die Einheit in den heilsnotwendigen Fragen stiften. Und dass dies bei uns so ist, daran glaube ich fest.